Hallo Ralf.
Hallo Malte.
Ist E-Commerce-Software langweilig geworden?
Auf jeden Fall.
Ja, das ist ja unsere Frage für heute. Stimmt das, dass die langweilig geworden ist? Oder woran liegt das eigentlich, dass wir das Gefühl haben, dass die langweilig geworden sein könnte? Ausgangspunkt der ganzen Geschichte war ja, dass wir vor, musst du mir helfen, wahrscheinlich 2-3 Jahren oder so, wenn wir mal festgestellt haben, dass das so mit dem Vertrieb nicht mehr so funktioniert wie früher. Quasi ein Kunde über Mund-zu-Mund-Propaganda pro Jahr, war so die Geschichte, die ich gehört habe, als ich hier gestartet habe. Und seitdem ich hier bin, ist das eigentlich anders. Also man muss nicht mehr so einfach, also man muss schon was dafür tun, dass man Kunden bekommt, man muss mehr rausgehen, PR machen. Und
vielleicht lass mal nochmal einmal ganz kurz an den Start gehen mit, was ist das Gegenteil von langweilig, ne? Also das Gegenteil von langweilig ist ja nicht zwingend aufregend, sondern bezogen auf ein Unternehmen, was Dienstleistung anbietet, muss es so attraktiv für unsere Kunden sein, dass sie uns dafür bezahlen, dass wir für die Software entwickeln. Also wäre die Frage, die mit dem etwas provokanten Hook, ob das langweilig ist, verbunden ist, ja, ob das, was wir als Angebot machen, so aufregend oder so mehrwertträchtig für unsere Kunden ist, dass sie uns dafür bezahlen, das zu entwickeln. Und da haben wir, da wir ja nie Produkte im Sinne von, wir haben ein Kaufprodukt, ein Stück Software und das wird dann auf die Interessen des Kunden gemappt, haben wir eigentlich immer die Individualentwicklung gemacht. Und da, in diesem Punkt hast du recht, war das so, dass wir eigentlich jedes Jahr einen neuen E-Commerce-Kunden gewonnen haben, in der Regel B2B. Sie, also ein Kunde, der seine vorhandenen Shops durch eine neuere, bessere, seinem Geschäftsmodell besser entsprechende Lösung ersetzen wollte. Das war unsere Geschichte in der 10-12 Jahre dieses organische Wachstum jedes Jahr.
Ja, wir haben ja so ein bisschen diesen Anlass jetzt genommen, also dieses, was wir jetzt schon seit ein paar Jahren feststellen, um uns nochmal heute damit zu beschäftigen, woran liegt das denn eigentlich, dass das jetzt so ist? Das heißt, wir würden heute uns mal so ein bisschen den Themen widmen, was unsere Meinung ist, woran das liegen könnte, und gucken uns ganz besonders einmal auch den Markt, E-Commerce in Deutschland wahrscheinlich, ja, auf Deutschland beschränkt, einmal an und versuchen mal so ein bisschen rauszufinden, was ist denn jetzt in diesen 20 Jahren, ich sage jetzt mal grob 20 Jahre, so passiert. Gucken uns Veränderungen auch mal an aus unserer Sicht und müssen dann auch im zweiten Part ein bisschen über Software reden.
Mhm.
Mal gucken, wie das klappt, weil unsere Lösung ja immer Software ist und dann auch meistens selbst gebaut.
Ja.
Das müssten wir uns eigentlich auch nochmal angucken, wo das, was wir jetzt seit 20 Jahren hier tun, ich sage immer 20 Jahren stimmt ja nicht, ne? Sind ja irgendwie 17 oder so. Das heißt, wir müssen uns auch mal angucken, ob dieses Rezept, was wir uns mal gegeben haben, irgendwann so heute noch tragfähig ist. Und ganz am Schluss frage ich dich noch eine Frage, so wie die Zukunft aussieht. Mal gucken, was du dazu sagst.
Ich versuche so schnell zu sein, dass ich dir die Frage stellen kann und dann musst du die mal beantworten. Oder wir müssen die beide beantworten.
Ja, und bei uns sind ja auch nicht alle Fragen abgesprochen.
Genau. Das ist der Punkt. Also, weswegen 20 Jahre, also sagen wir mal, so weit zurückgucken, wie man gucken kann, um dann immer Punkte zu finden, nicht enzyklopädisch zu sagen, so war das und das war dann und das war dann und das war dann, sondern wo sozusagen Unterschied zu heute. Das finde ich nochmal wichtig. Also ich glaube, dass wir immer schon mit Kunden zu tun haben, also Leute, die E-Commerce machen wollen oder E-Commerce machen, die zu uns kamen und gesagt haben, passt mal auf, wir haben hier was gefunden. Erstmal ein Problem. Dann haben wir dafür eine Lösung gefunden, die würden wir gerne bei uns einbauen, könnt ihr das machen. Und wenn ich jetzt in die Vergangenheit gucke, dann war das immer so, dass die Dinge, die die gefunden haben, also diese Produkte, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber ein paar sind ja untergegangen, ein paar sind aufgekauft worden. Shop-Softwaren, gute Namen, große Namen, die auch viel Geld gebracht haben. Diese Produkte konnten das nicht, was die Kunden brauchten. Also sie konnten es wirklich nicht. Und deswegen sind die hingegangen und haben gesagt, könnt ihr uns da was bauen, damit das geht? Und auch die Hersteller, die das alle wussten, dass solche Produkte noch Lücken haben, haben uns gefragt, ob wir helfen können, diese Produkte gängig zu machen. Ja? Und der Eindruck, und jetzt kommen wir zu dem, was heute da ist, der Eindruck, den wir heute haben, ist, dass die Probleme, die unsere Kunden haben und die Lösungen, die am Markt da sind, vielleicht viel, viel besser zusammenpassen als vor 15 Jahren und es weniger Anpassung oder weniger Neuentwicklung oder von mir aus auch weniger Individualentwicklung braucht. Das ist der Verdacht, den wir haben. Der entsteht natürlich nicht, weil jemand sagt, oh, ich habe das gemessen, sondern der entsteht aus dem Befund, dass genau diese Situation, Kunden kommen zu uns, können ihre Probleme nicht beschreiben oder wenn sie beschreiben können, finden sie Produkte, die das nicht erfüllen. Dieser Eindruck drängt sich nicht auf heute. Wenn du eine Suche kaufst heute, dann ist das eine Suche, die funktioniert, die geht. Das hatten wir ja in anderen Zusammenhängen auch schon mal besprochen. Vielleicht ist es nicht genau das, was du am letzten deiner Produktkette sozusagen brauchst, aber es funktioniert. Und in diesem Sinne, jetzt gehe ich ja mal zurück zu dem, in diesem Sinne ist das natürlich langweilig, ne? Ich habe ein Standardproblem, ich habe ein Standardprodukt, alles super, alle sind glücklich und zufrieden, Wert wird geschaffen, aber eine Agentur, die davon lebt, dass es dazwischen Gap gibt, muss ihr Geschäftsmodell überprüfen. So würde ich das mal sagen.
Das heißt, wenn wir jetzt die Lösungen vergleichen, die wir damals gebaut haben und die wir heute bauen, das müssten eigentlich unterschiedliche sein.
Ja.
Weil die Anforderungen der Kunden, das ist eben heute anders. Die kommen nicht mehr mit Problemen auf uns zu, wo sie sagen, ja, das funktioniert hier gar nicht, sondern sie kommen auf uns zu mit, du, ich habe jetzt hier gerade ein Anbietergespräch mit dem und dem geführt. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Stimmt das? Kann ich das so einsetzen? Brauche ich euch da noch? Oder?
Naja, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber die erste Frage, die sich mir aufdrängt, kommen jetzt die Kunden zu uns, weil sie ein Problem haben und ihre Lösung nicht mehr funktioniert? Oder kommen die Kunden, weil ihre Lösung zu gut funktioniert hat? Also weil sie sozusagen so viel Erfolg hatten, dass das, mit dem sie mal unterwegs waren, nicht mehr ausreicht. Also die Chiffren, mit denen wir arbeiten, sind ja oft sowas wie: Am Anfang habe ich eine kleine Abteilung gehabt, die hat angefangen E-Commerce zu machen, dann hatte sich natürlich ein Stück Software gekauft, was alles gelöst hat, was man brauchte. Dann sind die Aufgaben mehr geworden, es hat sich an bestimmten Stellen, haben sich neue Zusammenhänge gebildet, auch organisatorisch, aber auch fachlich. Natürlich gibt es dann eine technische Entsprechung. Also man muss es, glaube ich, immer sagen, wenn man mit Technikern zu tun hat, ich mag es eigentlich nicht mehr, aber dieses Conway's Law, ne, dass technische Strukturen und organisatorische Strukturen eng zusammenhängen, das bestätigt sich, glaube ich, im E-Commerce.
Ja, aber heute ist das doch so, dass du auf jeden Fall jedem sagen kannst, der jetzt mit einem neuen Shop anfängt, so, ja, dann nimmst du halt Shopify.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder Commerce Tools oder Spryker oder Scale oder was auch immer.
Also, ja, aber also da gibt's ja schon Unterschiede. Das heißt, wir haben, würde ich sagen, zumindest als jemand, der mit keinen dieser Tools jemals einen Shop eröffnet hat. Aber bei Shopify ist es ja, okay, du klickst dir den Shop, du hast einen okayen Shop, da ist alles schon mal drin, was du so halbwegs brauchst, um Sachen zu vermarkten, musst natürlich auch noch einige Sachen selber machen. Dann hast du aber auch Anbieter, die größere Shopsysteme zusammenstecken lassen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Sowas wie ein Spryker oder jetzt auch ein Scale oder sowas, die ja ganz klar auf so ein mittleres Segment zielen, also da, wo eben diese kleinen Lösungen nicht mehr funktionieren und die ganz, ganz großen Eigenentwicklungen sich noch nicht lohnen, aus Gründen. Das kann man sicherlich vielleicht an ein paar Faktoren irgendwie festmachen. Und dazwischen positionieren die sich. Und für uns ist es ja so, dass wir ganz oft mit Unternehmen zu tun haben, die jetzt so 1 Milliarde Euro plus Umsatz machen. Also die eine Größe erreicht haben, die wo sie sich zum einen auch Sachen leisten können, selber zu entwickeln, wo es aber vielleicht auch ökonomisch so ist, dass die Geschäftsmodelle von solchen Drittanbieter-Softwaren für sie sehr teuer wären. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber reden.
Aber das würde ja heißen, dass sozusagen unser Modell sich einfach mit dem Wachstum unserer potenziellen Kunden anders entwickelt hat. Früher war das so, ein so ein Kunde ist pro Jahr zu uns gekommen, der hat nicht 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht, da gab es ja teilweise andere Summen, über die man geredet hat. Dann wäre das ja so, dass man eigentlich sagen müsste, alles easy, der kommt jetzt alle 5 Jahre in Kunde oder alle 3 Jahre und der holt nicht 7 Leute, die für ihn arbeiten, sondern 25. Glaubst du das? Also ich habe es noch nicht beobachtet und ich sehe den ehrlich gesagt auch nicht am Horizont, gerade weil sowas passiert wie, ich baue das selber, oder ich kaufe mir eine ganz große Agentur oder alles das, was es da so gibt. Für uns Kleine sehe ich diese 1 Milliarde plus Leute, da sehe ich uns eher als Zusatzagentur und nicht als Lead.
Das ist so. In der Größe, okay, in der wir sind, mit dem, was wir machen, sind wir da nicht im Lead. Aber es ist so, dass diese Unternehmen, die diese Größenordnung haben, eben andere Möglichkeiten haben als die kleineren.
Okay.
Und das ist eigentlich der Punkt gewesen, dass du verschiedene Lösungen im Markt eben auch siehst, je nach der Größe eines Unternehmens. Und man kann ja auch eben sagen, die Größe des Unternehmens, die hat auch unweigerlich damit zu tun, was sie machen. Also sprich, wenn ich jetzt Milliardenunternehmen angucke, dann sind das meistens internationalisierte Unternehmen. So, das sind keine, die jetzt in Niedersachsen zwischen Bremen und Aurich.
Nee, das ist nicht der Whisky-Shop.
Ihren Whisky vertreiben. Genau, und so, und das war nur mein Versuch, sozusagen mal so ein bisschen eine Segmentierung reinzubringen in die unterschiedlichen Spieler am Markt. Und genau, was wir auch noch mal uns angucken sollten, früher war das ja, du hast es ja eben beschrieben, so ein bisschen, es ging nicht so wirklich viel mit den bestehenden Kaufsoftware-Lösungen, da musste man das machen, da musste man auch Standardfunktionen von heute einfach nachbauen, Detailseiten, ne, suchen, Checkout und was auch immer. Und heute hast du auf der anderen Seite Software, die all diese Dinge ganz gut auch abdecken kann. Das heißt, heute, das ist seit ein paar Jahren so, gibt's ja diesen sogenannten Best-of-Breed-Ansatz. Also die Überzeugung, würde ich das jetzt erstmal nennen, oder so ein Mindset, wo man denkt, ja, ich kann mir ja eigentlich die besten Lösungen im Markt holen. Für alle meine Probleme gibt es schon irgendwie eine Lösung. Ich werde auch ständig angerufen von irgendjemandem, der dann mir irgendwas erzählen will über sein Produkt.
Ja.
So, und jetzt kann man ja auf die Idee kommen, dass das ganz einfach so ist. Ich shoppe mir das links und rechts alles zusammen und dann stöpsel ich das zusammen und dann habe ich den besten Shop. Das ist ja deutlich anders, als es früher war.
Also ja, das, klar. Das ist auf jeden Fall anders. Ich glaube, also Best of Breed heißt doch wörtlich übersetzt das Beste aus der Zucht, oder?
Genau, das heißt einfach die am Markt beste Lösung für ein Problem.
Genau, aber das heißt auch, dass es sozusagen große Hunde, kleine Hunde, schnelle Hunde, dicke Hunde, Hunde mit ganz großen Zähnen gibt oder so. Also es gibt dann verschiedene Anforderungen. Ich komme nur drauf, weil du gerade gesagt hast, es musste was gebaut werden. Ja, zum Beispiel gibt es vielleicht sowas wie, ich habe einen Warenkorb und meine Shop-Software hat einen Warenkorb. Ich brauche aber mehrere In-Store-Warenkörbe, weil ich hinten raus unterschiedlich mit den Anfragen umgehe, weil ich vielleicht irgendwann Order-Management oder sowas machen muss. Sowas haben wir gebaut. Interessant ist aber, dass die fachliche Frage, die Kunden hatten, zu dem Zeitpunkt gar nicht so war, dass sie gesagt haben, ich brauche einen dicken Hund oder ich brauche einen sehr schnellen Hund, sondern die haben einfach nur gesagt, das geht so nicht. Und wir mussten mit denen dieses Element rauskitzeln und zu sagen, aha, die technische Lösung für euch oder die fachliche Lösung sind eigentlich unterschiedliche Warenkörbe, damit man dann mit unterschiedlichen Systemen unterschiedlich reden kann. Ja? Was ich damit sagen will, ist, dieser Ansatz Best of Breed setzt auf der Seite des Kunden einen sehr kundigen Partner voraus, der in der Lage sein muss, diese Anforderungen dann in diese Zuchtmerkmale zu übersetzen und zu sagen, ah ja, da brauche ich das, da brauche ich das, da brauche ich das, da brauche ich das. Viele können das, ja, aber überall da, wo das sozusagen für die neu ist oder wo es vielleicht wirklich neu ist, gibt es immer Schwierigkeiten, diese Listen in irgendwelchen Anforderungsprofilen auszufüllen. Das ist jetzt kein Geschäftsmodell, ne? Also weil dafür gibt's dann Berater, die sagen, ich mache für dich eine Ausschreibung, das sind wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was mir dazu einfällt, das Best of Breed voraussetzt, dass du weißt, was du eigentlich erreichen willst.
Ja, und die grundlegende Unterschied ist ja auch, dass man heutzutage diese Lösungen hat und sich mit denen auseinandersetzen muss, als Händler, sage ich mal. Und diese Händler, egal ob sie das in-house haben, das Wissen, oder sich dazu holen müssen, sie brauchen es, um die Frage zu beantworten. Weil dahinter steckt dann, ich sag jetzt mal, wir hatten vorhin die Suche, jetzt jemand, der sehr viel Vertrieb und Marketing macht, ist zum Beispiel Algolia als eine Suche, die aktuell starkes Wachstum hat und nach draußen sehr stark promotet, dass sie eine gute Suche haben.
Ja.
So, das heißt, unsere Kunden werden ständig angeschrieben von Algolia und dann treffen die sich mit Vertretern von dem Unternehmen und setzen vielleicht eine kleine Demo auf oder erzählen kurz was über das Geschäftsmodell und versuchen ein paar kommerzielle Dinge zu klären. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, das Geschäftsmodell zu beleuchten von solchen Unternehmen. Und dann heißt es, ja, okay, hier kriege ich irgendwie was und was ist denn jetzt eure Antwort? Oder wir haben ein bestehendes System, so wie die versprechen mir das. Soll ich da jetzt hingehen oder könnt ihr das auch?
Mhm.
Das sind so Fragen. Und wir sind dann ganz schnell in dieser Situation, in der man früher eben nicht war, dass wir eine Aussage treffen müssen über Anbieter, die wie zum Beispiel Algolia.
Ja.
Und das ist ja eine grundlegende andere Sache, während wir hier, und ich fand das auch, kann das auch gut nachvollziehen, dass die Antwort auch immer sein kann, nee, das baust du selber, ist ja viel effizienter. Du kannst ja viel klarer auf irgendwie genau das, was du brauchst, hinzuarbeiten. Während wenn du ein Kaufprodukt hast, dann musst du dich in diesen Prozess, in diese Technik erstmal einarbeiten. Das Argument stimmt ja, aber es ist ja nicht schwarz-weiß. Vielleicht vor 10 Jahren war es vielleicht schwarz-weiß, anekdotisch, weil das einfach meistens gestimmt hat. Und unsere These, glaube ich, ist ja, dass es heute nicht mehr so ist, dass es so schwarz-weiß ist, so klar ist. Man wird Anbieter im Markt finden, die etwas sehr, sehr gut machen. Und man muss klar rausarbeiten, wo sind die Grenzen von diesen Anbietern und was sind deine Anforderungen. Du hast es eben diese fachliche Expertise beim Kunden, diese Kundigkeit genannt. Wie stark divergiert das? Also in diesem Kauf- oder Änderungsprozess muss man drin sein, beraten, gucken, ist das gut für euch? Was sind eure Anforderungen? Listen aufstellen meinetwegen, die das gegeneinander abwägen. Dann auch die Kostenberechnung dazu machen, das heißt die Wirtschaftlichkeit von so einer Änderung durchrechnen. Das sind alles Anforderungen, die an den Kunden gestellt sind, einfach dadurch, dass sich der Markt verändert. Und wir als Agentur müssen das heute leisten. Ansonsten werden wir nur gefragt, wenn diese Entscheidung schon gefallen ist.
Das ist, glaube ich, der Punkt. Du hast vorhin gesagt, der Kunde muss das können. Oder er braucht diese Leistung. Und ich würde sagen, wir müssen sie auch können.
Ja.
Ob sie jetzt im Pre-Sales oder Bestandteil des Produkts, ob sie nachträglich finanziert oder ein Stück unserer Investition ist, das ist mal dahingestellt. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, diese Landschaft der unterschiedlich gezüchteten Lösungen zu kennen, dann werden wir keine vernünftigen Antworten liefern können. Und das wäre im Ergebnis für uns dann doch eben aufregend, weil wir nur noch die ganz langweiligen Themen kriegen und damit alles das schwierig wird, was uns bisher doch eine ganz gute Position am Markt geschaffen hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube aber, dass das sagen auch was ist, was man immer weiter beobachten muss. Da wirst du nicht sowas machen wie, jetzt stecke ich da mal 2 Monate Zeit rein und dann weiß ich Bescheid, sondern in dem Bereich bewegt sich ja ganz viel. Ne? Und die Kunden haben ja immer Fragen, die wir auch noch nicht zwingend beantworten können. Also ich weiß jetzt nicht, wie oft ich gefragt werde, ja, und wie machen wir das jetzt mit der künstlichen Intelligenz bei uns im Shop? Ja, wo ich dann immer sage, nee, erstmal mit der natürlichen Intelligenz und dann mit der künstlichen. Aber klar ist das natürlich eine Frage. Das heißt, wir haben immer die Notwendigkeit, da reinzugehen und unsere Expertise zu ansetzen, immer wieder weiterzuentwickeln, aber nicht sozusagen zum Selbstzweck, sondern mit Blick auf den Wert, den das für den E-Commerce beim Kunden stiftet.
Das mit der KI ist ja ein gutes Beispiel für eine Veränderung im Markt, die aus unserer Domäne herstammt.
Ja.
Also aus der technischen Ecke.
Genau, da gibt's was kann und also sucht man sich dafür Anwendungen.
Also wenn wir da nicht aussagefähig zu wären, dann wäre das nicht so gut. Wenn wir jetzt Anforderungen aus einer fachlichen Domäne heraus haben, die wir jetzt zum Beispiel noch nicht kennen.
Mhm.
Ich sage jetzt mal, letzte Meile Logistik haben wir jetzt noch nicht gemacht. Dann sind wir darauf angewiesen, dass der Kunde diese Kundigkeit mitbringt. Also das ist unterschiedlich.
Ja.
Diese Innovationen, die kommen, einige verstehen wir sehr gut. Und andere müssen wir uns vielleicht auch erst nochmal aktiv erarbeiten durch ein tieferes fachliches Verständnis, dass zum einen einfach die Probleme des Kunden klarer sind, dass man sich dem Markt der Lösung eben vergegenwärtigt und in diesem Mischmasch von unterschiedlichen Wissensständen und Lösungen einfach eine gute Entscheidung für den Kunden liefert. Wenn uns jetzt jemand fragen würde, das hatten wir ja auch in den letzten paar Jahren, dieser kleine Whisky-Shop, wenn der uns nämlich fragen würde, könnt ihr mir mal einen E-Commerce-Shop bauen? Dann ist unsere Antwort nein. Können wir natürlich nicht. Also könnten wir, aber wollen wir nicht, weil für dich das nicht die richtige Lösung ist, die wir anbieten. Wir sind keine Shopify-Konfigurationspartner. Das ist der einfache Grund. Und dann würden wir solchen Leuten sagen, nein, du musst da und dahin gehen. Guck dir das mal an.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Man könnte auch sagen, wenn unsere Kunden in der Regel gewachsen sind und wir mit denen wachsen konnten, würde eigentlich auch nichts dagegen sprechen, vielleicht auch Shopify Konfigurationspartner zu sein, in der Erwartung, dass von den 10, 15, die da unterwegs sind, einer so groß wird, dass er irgendwann eine individuelle Entwicklung oder mehr als eine braucht.
Aber nicht beim Whisky Shop.
Nicht beim Whisky Shop. Ist aber jetzt erstmal, sagen wir mal, wenn wir das wissen, können wir da auch entsprechend vorgehen. Ich würde noch einen anderen Punkt gerne nehmen zum Thema Komplexität. Also man muss auch sagen, dass wir im Laufe der Zeit unsere Naivität verloren haben an der Stelle und das auch zu gutem Recht. Nehmen wir mal so einen Begriff wie Internationalisierung. Da gibt es inzwischen halt ein sehr, sehr ausgefeiltes Set an Dingen, was unter Internationalisierung läuft. Das ist nicht nur die Sprache. Ne? Also weil danach wäre ja die Schweiz mit 3 Ländern unterwegs, 3 Sprachen. Ne? Das ist nicht nur die Frage der Währung. Und dann womöglich solche Kleinigkeiten wie irgendwelche Umrechnungen.
Nein, es ist auch Sprache, Kundensupport, Logistik.
Genau. Es ist aber zum Beispiel auch sowas wie Mehrwertsteuer. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie aufgeregt ich war, ich bin ja Steuermensch sozusagen, nur so als Normalo, dass ich dann gelernt habe, in Deutschland gibt es 3 verschiedene Mehrwertsteuersätze, also auch einen mit 0 und dann ist das aber gar nicht so, sondern gibt es noch viel, viel mehr in der Landwirtschaft. Also wenn du in Landwirtschaft irgendwas machst, musst du Mehrwertsteuersätze mit 10% unterschieden können und wissen. Und das ist zum Beispiel auch im B2C-Geschäft in Polen so. Deswegen, ich will nur sagen, die Frage, was bedeutet ein Begriff, wo man am Anfang gesagt hat, ja mein Gott, dann egal, dann kommen da eben 3 Mehrwertsteuersätze drauf, da wird schon keine. Das ist zumindest, was man wissen muss. Und das ist ja etwas, was nicht aus der Technik getrieben ist, sondern was aus einer Fachlichkeit, aus einer Regulatorik, aus der Betriebswirtschaft oder an uns herankommt. Das bringt mich dazu, dass ich glaube, es gibt einen Trend, der ist wichtig, das ist, dass das E-Commerce-Geschäft in den Kern des Handels inzwischen reingewandert ist, in diesem Sinn auch reif. Und damit ist es auch langweilig, ne? Weil es wird genauso behandelt wie jedes andere, aber damit ist es auch komplex, weil es wird genauso behandelt wie jedes andere Handelsgeschäft. Und dafür muss man Antworten finden. Und das ist etwas, was wir, sag ich mal, auch lernen müssen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das schon in jedem Bereich so verinnerlicht haben. Aber das werden wir dann sicherlich bei irgendeiner Folge nochmal sehen. Wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist zentrale Grundströmung im E-Commerce.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema der Geschäftsmodelle kommen, weil wir jetzt ein bisschen über den Wandel im E-Commerce in den letzten 15 bis 20 Jahren geredet haben und eine Sache sich auch mit diesem Best of Breed oder mit dem vermehrten Aufkommen von Kauflösungen eingestellt hat, das ist das Geschäftsmodell dieser Lösung. Das heißt, Kunden, die heute einen Shop betreiben, die haben eine Vielzahl von Verträgen mit den unterschiedlichsten Partnern. Und bei Softwarelösungen findet man ganz oft Mietverträge.
Ja.
Jetzt machen wir ja keinen Mietvertrag. Das heißt, ein Kunde, der sich mit uns in eine Beziehung begibt, mit dem machen wir einen Vertrag und wir rechnen unsere Stunden ab und die Software gehört im Anschluss dem Kunden, für gewöhnlich. Beim Mietmodell ist es so, wie wenn ich eine Wohnung mieten würde, ich kann die auch wieder zurückgeben und habe damit erstmal so keine Kosten, solange die Wohnung wieder so zurückgegeben wird, wie sie verlassen wurde, und das ist ja bei Software einfach immer der Fall. Unser Modell jedoch hat ein Problem. Im Gegensatz zu diesen SaaS-Modellen ist, würde ich sagen, nicht so attraktiv auf ersten Blick wie ein SaaS-Modell. Man muss sich ja auch noch Gedanken darüber machen, dieses Produkt, also dieses Softwareprodukt, was man da baut, weiter zu betreiben. Die wenigsten bis, ich würde sagen, gar kein Produkt, was wir gemacht haben, hat nicht irgendwie eine mehrjährige Nutzungsdauer erfahren. Und das muss man natürlich bedenken. Das heißt, Hosting, Infrastruktur, Wartung, Weiterentwicklung, Anpassung an den Markt sind alles Dinge, die man in einem Modell mit uns berücksichtigen muss und die man in einem Modell mit einem Anbieter aus dem Markt nicht berücksichtigen muss. Das klingt jetzt erstmal großer Unterschied. In Wirklichkeit ist es das, glaube ich, gar nicht, weil die Produkte, die im Markt sind, sind ja sehr krasse Speziallösungen. Das heißt, die haben auch ein ausgefeiltes Feature-Set, das wird auch weiterentwickelt, das bleibt auch modern und wird auch betrieben vor allem. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir eine Suche kaufe und die Suche revolutioniert dann aus diesem Suchprodukt heraus den Shop. Sondern das ist die Suche, die kriegt vielleicht noch hier und da ein Feature mehr, vielleicht noch mal eine Integration oder sowas dazu. Aber die kann ich jetzt nicht so stark evolvieren, wie wir eine eigene Suche evolvieren können. Einige Kunden haben ihre Suche und ihren Suchindex ja auch schon zu einem PIM umgebaut. Das ist vielleicht eine Evolution, die man nicht unbedingt will.
Aber heißt jetzt nochmal genau, SaaS ist generell, also ist auf jeden Fall generell anders, ja, habe ich verstanden, generell besser, generell angemessener, also, aktueller, was?
Genau, im ersten Schritt hat es einfach ein unterschiedliches Leistungsportfolio. Das heißt, ich kriege dort andere Dinge, die ich in dem anderen Fall, also im Fall, das selber zu bauen, muss ich mich selber drum kümmern. Das muss ich eben bei einem Kaufprodukt, was ich in der Cloud hoste, nicht.
Also das heißt, der Software-Einkäufer, entschuldige, der da dafür entscheidend ist, ob man jetzt mit uns oder mit jemand anders einen Vertrag eingeht, der kriegt das eine Mal, sagt er, ich kaufe da so ein SaaS-Produkt, da ist das alles mit drin, das ist Gegenstand der Verträge, da gibt's Skalierung, da gibt's eben, passt dann mit der Wohnung vielleicht nicht ganz so, da gibt's zur Not ein neues Treppenhaus oder ein Aufzug ist da mit bei, wenn genügend Leute kommen oder. Das ist alles in dem ersten Vertrag mit drin.
Genau, das Interface enthält überhaupt kein Gespräch. Das ist einfach, ihr müsst das integrieren, so wie wir das vorgeben. Und hier ist der Preis pro Monat oder pro Jahr. Ja. Und während wir Sachen anbieten wie, okay, wir müssen schon drüber reden, wie wir uns integrieren. Wer übernimmt die Wartung? Wie stark sind wir da involviert? Machen wir First-Level-Support oder nicht? Machen wir überhaupt Support? Welchen Teil übernehmt ihr? Wann übernehmt ihr den? Welches Team soll das übernehmen? Wie können wir die ausstatten, dass sie das können?
Ja.
Also sind alles Fragen, die man in so einem Fall klären müsste oder sollte. Und die man in dem anderen Fall natürlich auch hat. Da wird es auch Leute geben, die das Ding benutzen und die das irgendwie auch integrieren müssen und so. Das ist nicht gar nicht da. Aber es ist grundlegend auf der Einkaufsseite ganz, ganz viel einfacher, ein SaaS-Produkt an den Start zu bringen als unser Ding. Weil ich weiß nicht, mit wie vielen Einkäufern du so geredet hast, mit denen ich geredet habe. Da war dieses Verklickern, was ist der Preis? Also bei uns ist der Preis immer, wir arbeiten so lange, wie es werthaltig ist für euch und versuchen den Wert, die Werterzeugnisse zu maximieren. Ja, bei uns bekommst du die Stunden und wir reden ganz viel über das, was gebaut werden soll und versuchen das möglichst werthaltig zu machen. Das ist super kompliziert. Also ich hatte jetzt noch keinen Einkäufer in einem Product Backlog Refinement Meeting. Und in dem anderen Fall gibt es einen Leistungskatalog, das kann er einfach nehmen, kann er sagen, hier Vertrag Y, Kosten Z, so, das ist legal, einfach super.
War früher bei den Kaufprodukten auch so, indem man gesagt hat, da gibt es so ein Feature-Verzeichnis, das können die und dann kriegst du 5 DVDs und die installierst du und alles ist gut. Also insofern würde ich sagen, ja, teile ich die Leute, die dieses Asset einkaufen, die wollen damit einmal was zu tun haben und dann nichts mehr. Und die Leute, die es bearbeiten, die es weiterentwickeln, die es benutzen, die haben wahrscheinlich eine andere Bindung dazu, ein anderes Verständnis für die Aufgaben.
Genau, ein weiterer Aspekt, der bei diesen Modellen eben total anders ist als bei uns, ist ein transaktionsvolumenbasiertes Preismodell.
Ja.
Das heißt, ganz oft wirst du anhand vom Umsatz oder in irgendeiner Form einer umsatzkorrelierten Zahl oder Metrik bepreist und also zum Beispiel anhand der Sessions oder anhand der Transaktionen oder Suchrequests oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass das Pricing von diesen Modellen skaliert mit deinem Geschäft. Du kannst also viel eher daran denken oder in Dimensionen denken wie Prozente vom Umsatz.
Mhm.
Du musst dir halt überlegen, ob ein Tool XY 0,2% vom Umsatz wert ist.
Ja.
Und dann hast du vielleicht auch ein Kontingent, was du so abdecken kannst vom Umsatz und dann sind diese skalierten Modelle natürlich total super, weil geht's mir schlecht, zahle ich weniger, geht's mir gut, zahle ich mehr. Aber geht's mir halt gut und will ich wachsen, zahle ich halt mehr.
Ja.
Und bei dem eigenen Plattform ist dieses wachsig, zahle ich erstmal eher nicht so viel mehr.
Ja, es, glaube ich, ne, passt also für die Welt des Wachsens, für den Handel, der vielleicht schrumpft, der auf sich auf dem Plateau bewegt.
Das ist anders.
Ist das natürlich richtig nervig, weil dann würde ich sagen, oh, die 3 Leute, die da in meinem Team sind und die für mich die Software unterhalten und warten, die habe ich weiterhin. Und da ist dann am Ende auch egal, ob sie als Agentur oder als externer Dienstleister zugekauft werden oder ob sie im Unternehmen sind. Das ist dann ein Kostenblock, der immer mit durchrauscht. dann mag das zu irgendeinem Zeitpunkt schon interessant werden. Nicht für das einzelne Feature, nicht für das einzelne System. Aber wenn du da mehrere hundert Leute sitzen hast, die sich nur damit beschäftigen, das Ding am Laufen zu halten, was du mal als Fertigprodukt eingekauft hast oder als customizedes Fertigprodukt gerne bei dir in Betrieb genommen hast, das ist natürlich ärgerlich und löst mindestens mal Diskussionen aus, ne? Würde ich sagen. Aber Geschäftsmodell heißt für mich jetzt an der Stelle, du kannst was mieten, du kannst was kaufen. Kaufen heißt ja auch eigentlich nur, dass du das Nutzungsrecht an der Software erwirbst oder ähnliches. Ja. Da würde man sagen, it depends, ne? Also wenn ich eine Wachstumserwartung habe, dann ist vielleicht das Zeitfenster, in dem ich diese mit dieser Mietlösung unterwegs bin, bei dem entsprechenden Vergütungsmodell nicht so interessant. Vielleicht habe ich aber auch eine Kappungsgrenze vereinbart oder ich habe sowas wie eine Degression da drin und dann wird das irgendwann alles aushaltbar. Ich glaube, da muss man einfach sagen, da gibt es wahrscheinlich bei diesen SaaS-Modellen eine gute Begründung, warum man das machen kann. Aber es ist nicht die Silver Bullet. Würde für mich heißen, im Umkehrschluss, auch da müssen wir wieder sprachfähig sein und müssen sagen, pass mal auf, wenn du das so machst, dann hat das die und die Vorteile, kostet das und das, der Kostenblock läuft so durch. Oder du hast aber auch die Möglichkeit, immer auf Fehler zu reagieren. Oder du bist im Fahrersitz, was neue Features angeht und ähnliches. Also wenn die Chiffre stimmt, ist das ein gutes Modell, das selbst zu machen oder zu kaufen. Wenn die Chiffre eine andere ist, dann deine Wohnung da, ne, das ist so ein Ding. Oder ich kaufe mir irgendwie ein Asset auf Zeit, was ich dann auch wieder loswerden kann. Dann mag dieses Geschäftsmodell der Softwareanbieter interessant sein. Für uns, glaube ich, ist der Punkt der, bei den Dingern, die mit SaaS verkauft werden, haben wir ja gar keine Aktie drin. Da sind wir dann bestenfalls Konfiguratoren oder gucken damit drauf, Integratoren oder sowas. Da kümmern wir uns. Das kann auch sehr verdienstvoll sein um die Zwischenräume zwischen diesen verschiedenen Systemen und diesen verschiedenen Anbietern. Aber muss man halt berücksichtigen, wäre aber auch ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man sprachfähig sein. Und da würde ich allerdings sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir in dem Bereich das auch sind, jedenfalls bezogen auf das, wo man Hosting, Housing, Cloud-Lösung oder ähnliches macht. Ich glaube, das kann man ganz gut auf einer technischen Schiene abhandeln.
Ja.
Nicht so bei der Finanzierungsgeschichte. Also bei den Vergütungsmodellen, da sind wir, glaube ich, mehr Zaungast, aber bei den anderen Sachen kann man das, glaube ich, schon machen.
Ja, jetzt haben wir nochmal vielleicht einen Blick, oder es lohnt sich vielleicht nochmal ein kleiner Blick auf die Welt der Produkte, aber unter der Fokus auf, warum gibt's dieses Produkt eigentlich? Also welchen Zweck erfüllt das? Nehmen wir mal jetzt als Beispiel die Suche. Da kann man sagen, es gibt Suchlösungen im Markt, die sind komplett durch evolviert. Das sind gute Suchlösungen, die wird man so nehmen.
Ja.
Jetzt gibt's aber natürlich Aspekte da drin, die dazu führen könnten, dass diese Lösung im Markt eben nicht mehr auf mich passt. Und das ist mit der Suche ist das so, mit Payment-Anbietern ist das so. Es gibt auf allen diesen Einzellösungen eine Evolution und eben aber auch eine Grenze. Beim Payment wäre das so, viele bieten so eine Checkout-Strecke an, die kann man dann anbinden und dann wechselt man in der Nutzererfahrung in einen gewhite-labelten Payment-Bereich rein. Da ist noch das Kundenlogo oben. Und dann wird die komplette Checkout-Strecke sozusagen durchinstrumentalisiert. Wir sehen ja heute, dass sowas zwar gut adoptiert wird und auch Wachstum im Markt hat, aber das Payment immer noch eine Problemstelle ist im Shop. Insbesondere, wenn ich Loyalty, Coupons und so drehe, Promotion-Aktionen, die Nutzererfahrung, dass es bruchfrei funktionieren soll, Omnichannel-Integration in solchen Fällen ist ein externer Anbieter für den Checkout nicht gut aufgestellt. Das heißt, man kann jetzt sagen, diese Kaufprodukte im Markt, die sind super, bis zu einem gewissen Grad, und dann kommt irgendeine Komplexität, die dir diesen Drittanbieter kaputt macht.
Ja.
Was ich nochmal spannend fände, was sind denn diese Komplexitäten? Also eine Sache haben wir eben schon gesagt, so Loyalty, ne, im Checkout. Eine andere, die mir einfallen würde, ist, wenn ich viele Leger habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Verfügbarkeiten zeige ich im Warenkorb an, zeige ich auf der Produktdetailseite an, ich kann mir natürlich dafür Standardlösungen holen, aber wenn ich jetzt bestimmen muss, ob ein Kunde dieses Teil bekommen kann oder nicht, in Abhängigkeit davon, aus welchem Lager das verschickt werden kann, dann reicht es eben nicht, einfach irgendwie eine Lagerschnittstelle anzubinden. Vielleicht habe ich ein sehr fragmentiertes System auf der anderen Seite, Vielleicht muss dazwischen noch, haben wir auch schon mal gemacht, Logistik-Services gesteckt werden, die für den Shop eine einheitliche Darstellung oder eine einheitliche Datenzulieferung irgendwie bereitstellen, sodass dann dieser Shop, das System oder was man da eben auch hat, eben korrekt beliefert wird dafür. Oder wenn man den Kunden auswählen lassen möchte, in welchem Warenhaus etwas abgeholt werden soll, dann sind diese Warenhäuser haben vielleicht irgendwelche Öffnungszeiten, das will man alles an diesen Stellen anziehen. Ja. Und da sind eben Barrieren im Prozess und auch in diesen Kauflösungen drin, die man erstmal lösen muss. Das ist zum Beispiel etwas, was eine Eigenentwicklung erfordern würde.
Ja, ich glaube, dass auch da würde ich sagen, geht es wahrscheinlich, also erstmal bin ich dabei.
Das ist schon mal gut.
Dieses Lagerhaltungsding, das ist wirklich schwierig, gerade wenn du eben auch Stellen hast, die wie Lager funktionieren, aber keine sind. Also zum Beispiel Filialen, in denen du Sachen abholen kannst. Das ist ja aus Kundensicht ist es ja total logisch, dass ich mein Zeug auf dem Weg von der Arbeit dann eben da bei Thalia raushole oder so. Aus Sicht des Logistikprozesses ist es echt schwierig, weil das eigentlich so eine Blindstelle ist. Aber auch da kann man sagen, da gibt es sozusagen Geschichten, die man darüber erzählen kann. Also in so einem Filialsystem gibt es immer sowas wie eine sogenannte Umlagerungsbestellung. Ne? Das ist sowas wie, ich habe das hier, wenn du das brauchst, kannst du das kriegen und so. Es gibt sozusagen Prozesse. Was ich interessant finde, ist, dass ich das nur, also das muss ich nur anbinden. Ne? Aber die Logik, die die haben, die ist oft speziell. Also die optimieren wirklich lokal. Also ein Logistiker optimiert erstmal immer dahin, kann ich das schnell genug liefern? Habe ich das im Lager? Bleiben da Restbestände oder sowas? Ne? Also der hat so, wenn du aber jetzt einen E-Commerce-Prozess nimmst, dann optimierst du ja jetzt nicht nur lokal, sondern du optimierst ja über die gesamte Wertschöpfungsstrecke.
Und du arbeitest auch in der Vorhersage. Das heißt, du hast nicht, guckst dir nicht den Stand an, wie es aktuell ist und sagst dann, so ist es, nachdem ich rechne die Distanzen zurecht, sondern ich sag so, ja, basierend auf diesem Lieferverhalten von meinen Lieferanten, habe ich das Teil wahrscheinlich im Lager in 5 Tagen dort und in dem anderen vielleicht in 3. Und dann schicke ich ihm das vielleicht, um eine frühe Lieferzeit zu gewährleisten aus dem Lager. Und diese Entscheidungsprozesse, am Ende steht im Shop verfügbar in 3 Tagen
bei dir oder so. Ja. Aber das meine ich damit, dass sozusagen diese E-Commerce-Klammer, diese Gesamtheit des Prozesses, die sich dann in irgendwas ausdrückt, in Marge oder in einem bestimmten Kostenapparat oder so, dass diese Optimierung über einen Gesamtprozess erstmal nicht adressiert ist durch die Lokalsysteme. Und da kann ich mir vorstellen, jetzt könntest du sagen, warum soll denn der E-Commerce das machen, ne? Ja, deswegen, weil er oft die Kasse repräsentiert oder die Storefront. Ich meine damit nicht, dass er das Payment macht. Das ist ja nur Geld rein, Geld raus, stimmt alles am Ende. Aber sozusagen dieses Makeln der verschiedenen Ansprüche, das findet eigentlich so gedanklich im Laden statt. Da sitzt der Filialleiter, die Filialleiterin, die Kauffrau sitzt da und sagt, wie mache ich das denn eigentlich?
Ne? Ja, das ist Vertrieb, klassisch Vertrieb, der entscheidet dann darüber, was für den Kunden optimal
ist. Und da würde ich sagen, ist es tatsächlich ein Komplexitätstreiber, wenn du zum Beispiel viele Quellen hast. Man kann es ja beliebig kompliziert machen, indem man zum Beispiel sagt, ich habe so eine Kleinigkeit wie Streckengeschäft. Also ich vermittle etwas weiter, was ich bei mir gar nicht im Warenwirtschaftssystem habe, was ich gar nicht im Laden habe. Das musst du natürlich irgendwie handeln. Das muss in diese Gesamtlogik mit rein. Anderen Komplexitätstreiber, den hatten wir ja schon genannt, das ist dieses ganze Thema Internationalisierung. Ich glaube, dass das wirklich spannend ist, gerade auch wenn du solche Sachen hast, die dann wirklich brutal exekutiert werden, wie ich kann als Deutscher im holländischen Shop nicht bestellen. Ne? Dieses Geofencing oder Geo, ich frage mich, warum eigentlich? Ne? Aber egal, da gibt es natürlich viele Gründe, warum das so ist, musst du aber im Shop abbilden und ist keine Trivialität. Oder sagen wir, es ist natürlich trivial im Sinne von unmittelbar einleuchtend, aber es ist technisch auf jeden Fall aufwendig und nicht jedes fertige System kann das gut und kann das gut so, dass der Kunde nicht vergrault wird.
Ja, und international heißt ja auch immer, sich mit den lokalen Gegebenheiten auch im Markt auseinanderzusetzen. Mhm. Das heißt, da gibt es eben auch andere Konkurrenz in den anderen Ländern. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Frankreich einen super guten Zugang zu Logistik habe als mein Konkurrent, da weiß man, okay, von dem bekomme ich die ganze Zeit die Ware halt innerhalb von einem Tag. Dann hilft das nicht, wenn ich ein Zentrallager in Norddeich-Mole sitzen habe und schön irgendwo international in die USA Schiffe schicken kann. ich muss dann eben auch eine lokale Präsenz relativ nah beim Kunden haben. Ja, und diesen Logistikpart, den will man heutzutage nicht selber machen.
Ja. Ich würde gern einen Komplexitätstreiber noch reinpacken, der der auch viel Druck macht, obwohl er irgendwie ja relativ selbstverständlich ist, und das ist der Kunde. Also dieses Internet mit dem Auflösen der lokal geschützten oder der inhaltlich geschützten Märkte oder auch der Möglichkeit über bestimmte vertragliche Beziehungen zwischen Großhandel und Handel und Gebietsschutz und so, das ist alles weg. Das heißt, wir reagieren im Moment unmittelbar mit dem Kunden, und dann nehmen wir zum Beispiel mal sowas wie kundenspezifische Preise, kundenspezifische Rabatte, kundenspezifische, wie das betriebswirtschaftlich heißt, erlösmindernde Position. Das kann nicht jedes Shopsystem, und ich würde mal sagen, ich als Person habe das auch gelernt. Für mich war der Preis immer die Wahrheit. Ne, wenn irgendwo sowas kam wie, oh, aus dem ERP kommt ein Preis und im Shop ist ein anderer, dann klingelten bei uns die Alarmglocken. Bei ganz vielen Kunden ist es heute Standard und nicht nur B2B. Das heißt aber, wenn ein System nicht in der Lage ist, Preise A nachzuhalten, pflegbar zu machen, vielleicht sogar automatisch anzupassen, dann gibt es den Bedarf nach Anpassung. Denn das kannst du nicht nachgelagert machen. Ich meine, natürlich kannst du es technisch nachgelagert machen, aber das ist irre. Wenn du hingehst und sagst, ich zeig dir mal einen Preis, bestell mal, und da tut sich noch was hinterher.
Ja, morgen ist er dann im Laden. Vielleicht, wenn sie das Schild hingeklebt haben.
Genau. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Riesenthema, weil eben, und das ist nicht wirklich nicht gemeint im Sinne von den Kunden über den Tisch ziehen, sondern Preise sind ja so ein Indikator dafür, was du sozusagen auch zu verteilen hast. Ne? Wo ist jetzt der Kostenblock? Wo sind die Erträge? Was möchtest du dem Kunden gerne auch zugutekommen lassen? So, wir teilen uns das ein bisschen. Das sind, glaube ich, wichtige Punkte. Ich kenne nicht so viele Shop-Plattformen, die das richtig cool machen. Ich kenne viele aus dem Bereich B2B, die da gute Prozesse haben, weil sie ihre Kunden sehr individuell kennen. Ne? Da würde ich sagen, ist ein Komplexitätstreiber im Sinne von, ich nenne jetzt kein Produkt, aber kann es so nicht einfach. Riesige Artikelbestände und dynamische Artikelbestände ist ein anderer Komplexitätstreiber. Wir reden, seit es E-Commerce gibt, vom Longtail. Aber dass man einfach mal alles, was der Kunde haben will, im Zweifel auch anbieten muss, das erfordert natürlich bestimmten technischen Apparat.
Ja, viel Automatisierung, wenig manuelle Pflege ist da wichtig, ne? Und
Durchreichen von Aufträgen, das muss ja trotzdem sicher sein. Da kann ich ja nicht einfach sagen, ich schicke das mal weiter, mal gucken, die melden sich bei Ihnen oder so, sondern das sind ja auch verbindliche Beziehungen, weil ich möchte ja nicht, dass ich sage, ne, auch wenn ich am Ende nur wie so ein Affiliate-Partner einfach eine kleine Provision kriege, möchte ich natürlich, dass das erfolgreiche Geschäft auch auf meinen Laden einzahlt und der Kunde an mich gebunden wird und nicht an meinen Lieferanten. Aber da gibt's auch gute Lösungen, aber Lösungen, die eher im Bereich der Plattformen, im Bereich der Marktplatz-Softwaren sich dann da so geronnen sind. Aber ich wäre jetzt der Meinung, sie sind noch nicht so fertig, dass man sie überall als Streckengeschäftslösung anwenden kann. Zumal du sie ja nicht rauspräparieren kannst. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ich nehme aus dem Ding dieses eine Modell raus und pack das in meinen Shop, sondern du musst es irgendwie anderweitig anbinden. Einen möchte ich noch ganz kurz, weil du es mit Payment gesagt hast. Je mehr Partner bei der Auszifferung von Rechnungsbeträgen beteiligt sind, also je mehr Lieferanten du auch entsprechend bedienen musst, umso wichtiger ist das auch, dass das richtig und finanztechnisch und finanzrechtlich korrekt ist. Das heißt, du hast eigentlich heute viele Händler, die funktionieren wie eine Bank. Die müssen in der Lage sein, Treuhandkonten sozusagen zu verwalten, weil das, was jetzt beim Streckengeschäft meinetwegen dann der Lieferant A kriegt, das muss ja nachweisbar sein. Du kannst nicht hingehen und kannst sagen, ich gebe dem das am Ende des Monats und bis dahin kaufe ich erstmal turkmenische Schweinehälften und spekuliere damit lustig rum und habe vielleicht schön Geld mitverdient. Das geht alles nicht. Ne? Also da muss man sagen, Finance ist ein Thema, wo auch sagen E-Commerce ist langweilig geworden, weil er eben normales Geschäft ist, aber ist total komplex und anforderungsreich geworden an dieser Stelle. Standardlösung, würde ich sagen.
Ja, SAP.
Ja, genau. Geht dann dahin. Und wird dann da abgelegt und wird dann da verwaltet.
Dass sie gleich einen neuen Trakt bauen für die ganzen Consultants.
Ja, das ist, aber das sind so für mich diese Komplexitätstreiber, die
sind aber keine, wo ich sagen würde, dass das Geschäft sich grundsätzlich geändert hat. Ne? Also nee. Das ist jetzt nicht die Geschichte mit, ich habe jetzt riesen Dienstleistungsapparat oder so.
Nein, diese Komplexitäten in dieser klassischen ERP-Welt, das ist, die sind da. Da gibt's einen guten Markt für. Das muss man halt auch machen. Ne? So, jetzt kommen wir mal rüber zu dem Titel der Folge. Das heißt ja, ist E-Commerce-Software langweilig geworden? Jetzt haben wir viel über den Markt und über diese Geschäftsmodelle und auch Komplexitäten in diesem E-Commerce-Geschäft geredet, aber noch ganz wenig über Softwarelösungen. Wir haben über SaaS-Software geredet und ein paar Beispiele auch genannt, das stimmt. Aber kann man das dann richtig zusammenfassen, dass man gesagt hat, also damals, du hast es ja am Anfang so schön gesagt, damals, da waren die bestehenden Lösungen einfach nicht okay und meine Go-To-Lösung für alles, fast alles, war, ja, das musst du dann halt selber machen.
Mhm.
Das stimmt, oder?
Ich würde sagen, dass das mindestens mal bezogen auf die Kunden, mit denen ich zu tun hatte, das Hauptmodell war. Es gab immer welche, die mit den Prozessen und mit den Lösungen gelebt haben, die es gab.
Ja.
Also gab es meinetwegen von Hybris einen Accelerator oder es gab, und das gibt's auch heute noch, da pflegst du dann die Daten mit irgendwas ein. Das ist alles okay, aber wenn du richtig Geld damit verdienen willst, war das eigentlich eher die zweitbeste oder die drittbeste Lösung. Insofern würde ich sagen.
Genau, also die erfolgreichen Spieler, die hatten Eigenentwicklung oder zumindest Systeme, die dann stark auch weiterentwickelt wurden über eigene Lösungen. Und heute ist das so, dass diese Systeme sind ja teilweise noch im Einsatz. Das heißt aber auch, dass sie teilweise nicht mehr okay sind. Oder wie ist das mit diesem System? Werden die jetzt sozusagen sukzessive abgeschafft von diesem Best-of-Breed-Ansatz oder nicht? Also meine Antwort darauf wäre, das ist ja nicht schwarz-weiß. Das heißt, es wird sowohl das eine oder das andere geben. Aber was man mitbekommt, ist, dass es diesen, ich sag mal, Trend gibt dazu, dass viele mit ihren Kauflösungen eher zufrieden sind. Also es gibt natürlich auch Unzufriedenheit und die ist nicht klein, gerade bei diesen komplexen Dingen. Da gibt's mit den Kauflösungen eine große Unzufriedenheit.
Ja.
Aber mit diesen Sachen, die eigentlich okay funktionieren, da ist man dann auch zufrieden und vielleicht kann man damit auch ein paar Jahre machen. Und ein Händler, der sich so aufstellt und sagt, okay, ich gucke mir das eben an, ich nehme die Sachen, die für mich gerade jetzt passen und ich gehe dann im nächsten Schritt auf die nächsten, also ich sag mal die nächste Evolutionsstufe. Das ist ja eine gute Idee, so zu denken. Jetzt reden wir über Softwarelösungen, aber was heißt das denn jetzt für uns? Also das heißt, wir können nicht mehr einfach so alles custom entwickeln, sondern wir müssen uns auseinandersetzen mit den Lösungen, die im Markt sind und wir müssen auch den Kunden und die technologische Landschaft und auch die fachliche Landschaft gut verstehen.
Würde ich so sehen.
Und wenn du das machen musst, dann ist ja die Arbeit heute, bevor du auch anfängst, auch nur eine Zeile Code zu schreiben, da ist ja noch viel, was vorher passieren muss. Du hast vorhin irgendwie sowas von Pre-Sales oder sowas geredet. Also dieser Prozess, um mit einem Kunden dahin zu kommen, zu sagen, ja, diesen Teil, den wollen wir jetzt so und so lösen. Der ist doch größer geworden.
Ja, also ich glaube, dass der Zeitraum, bis man mit einem Kunden ein neues E-Commerce-Projekt oder den Aufbau eines neuen E-Commerce-Produktes in Projektform verabredet hat, der Zeitraum ist länger.
Ein halbes Jahr?
Mindestens. Also ich fand das ganz interessant. Tarek Müller hatte da jetzt letztens in seinem E-Commerce hat ein bisschen was über Scale erzählt. Hat er auch gesagt, wann welcher Umsatz bei ihm da buchrelevant wird und warum und wieso. Das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Vielleicht verlinken wir den einfach mal auch in den Shownotes unten. Ich fand den ganz spannend. Weil er auch viel über die unterschiedlichen Anforderungen geredet hat, die Kunden im Laufe des Wachstums entwickeln. Aber ich glaube, wie gesagt, das dauert länger, bis wir, die Phase ist länger, ist auch wahrscheinlich inhaltsreicher. Aber die Frage, welche Kauflösung ist jetzt die richtige und ist der Kunde damit zufrieden oder ist er damit nicht zufrieden, die muss man, glaube ich, echt pragmatisch beantworten. Weil, also in der Regel ist das so. Die Kunden entwickeln ein Gespür für ein Problem. Dann kommt jemand und sagt, ich habe dafür eine Lösung. Und dann ist das erstmal so, als wenn du einen China-Böller in einen Hühnerstall schmeißt. Alles flattert, alle sind aufgeregt, alles ändert sich und es ist auch wirklich nervig. Also in dem Moment sind die Leute mit dieser Lösung immer unzufrieden.
Und sie werden auch unzufriedener, wenn das Flattern zunimmt.
Genau, aber irgendwann setzen sich alle wieder hin und irgendwann ist das so, wie man sich das vorstellt, und dann sind die damit zufrieden.
Und dann gehen die Hühner wieder in den Stall.
Dann gehen die Hühner wieder in den Stall, die fangen wieder an zu legen, es ist alles gut. Das klingt jetzt als so abwertend, es ist aber gar nicht so gemeint, sondern natürlich ist das Aneignen, sich das zu eigen machen, auch ein Teil des Prozesses, und dann sind die Kunden damit zufrieden. Und ich würde sagen, sie sind damit so lange zufrieden, bis sie damit unzufrieden sind. Also was ich gar nicht mag, ist irgendwo hinzugehen und den Kunden zu sagen, du musst es doch aber anders machen. Weil die machen das nur dann anders, wenn sie das anders machen müssen und nicht umgekehrt. Deswegen mag ich dieses invasive Beratungsding nicht, sondern ich mag es eher da zuzuhören und dann zu sagen, Moment, da gibt es eine latente Unzufriedenheit, die höre ich da raus. Könnte es auch daran liegen, dass die Softwarelösung vielleicht nicht mehr so passt? Wenn sie nicht mehr so passt, was kann ich dann dagegen stellen? Also klassische Brownfield-Diskussion, wie kann ich Investitionssicherung betreiben, wie kann ich dafür sorgen, dass, was weiß ich, wenn ich so ein Thema habe, wie wir es vorhin als Komplexitätstreiber hatte, kann ich da für diese unterschiedlichen Lagerthemen was dazu bauen, kann ich einen Service machen, kann ich einen Order-Management-Service machen, der dafür sorgt, dass die Sachen entsprechend verteilt werden, dass ordentlich ausgeziffert wird, dass die komische, komplexe ERP-Logik auch richtig angesprochen wird und sowas. Das sind ja alles Dinge, die sinnvoll sind und die den Kunden mit seiner Lösung jetzt nicht zufriedener machen, aber ihm erlauben, auch Handlungsoptionen zu erkennen, zu nutzen. Und so, das finde ich, das ist, glaube ich, das neue Thema. Dieses alles Mist, was, glaube ich, so nie da war, aber im Rückblick von solchen Geschichten dann immer so auftaucht, das ist nicht mehr die Lösung. Also wir haben da Assets, die sind was wert. Und die muss man vermutlich ernst nehmen, wertschätzen und aber auch kritisch hinterfragen. Und insofern würde ich sagen, der Ansatz, den man da verfolgen sollte, ist ein respektvoller,
kritischer Hinterfrageansatz.
Sowas würde ich sagen, wenn das so ginge. Also manchmal geht's auch nicht so, aber die Voraussetzung dafür ist tiefe Kenntnis und Bereitschaft, sich in die Domäne des Kunden einzuarbeiten und mehr als eine Sache gemacht zu haben. Also,
naja, du musst schon sicher sein in dem, was du sagst. Niemand hier würde, glaube ich, hingehen. Da sind viele nicht persönlich nicht so strukturiert. Und ich glaube, unser Ansatz ist es auch generell eher nicht. Du würdest auch nur hingehen und dich sozusagen exponieren und irgendwas sagen in der Beratung, wenn du ein klares Verständnis davon hast. Also niemand hier würde hingehen und sagen so, lieber Kunde, wir haben jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde, hast du mir das erklärt. So, hier ist die Lösung.
Mhm.
Wir haben hier ganz viele Leute, die fragen dann einfach ganz, ganz viel nach. Und das ist aber auch bis zu einem gewissen Grad nur okay, weil irgendwann möchte man ja schon auch Butter bei die Fische machen und sagen so, jetzt wollen wir mal anfangen. Ne? Und diese Stärke, die wir ja damals hatten in der Softwarelösung, war ja, unsere Lösung war inhärent einfach sofort am Start, weil wir ja sofort reingehen. Und die Sache sofort auch beginnen können, solange man geklärt hat, dass es auch wertvoll ist, das zu machen. Also der Part ist genauso heute da wie damals, aber dieses die Lösung ist nicht mehr schwierig.
Ja.
Oder war damals nicht schwierig, ist heute schwieriger, weil man eben verschiedene Varianten miteinander abwägen muss. Und am Ende, was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass man sich ein halbes Jahr akademisch mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzt und so Shortlists baut, Vergleiche, und dann hat man eine optimale Lösung.
Deswegen.
Und ja, die in der Umsetzung, ja, steckt ja eigentlich ganz großer Teil der Lösung, nicht in diesem Auswahlprozess.
Ja, deswegen würde ich sagen, ist die Frage nicht so sehr, dass ich sehr, sehr viele Fragen stelle, sondern dass ich sehr schnell die richtigen Fragen stelle. Das ist jetzt auch wieder, ach, das klingt alles ganz fürchterlich nach altem Senator und so. Aber nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ne? Also wenn ich eine technische Lösung habe, ein Kaufprodukt, dann kann ich sagen, das ist notwendigerweise sozusagen unscharf, generalisiert und passend. Das, was ich sehr schnell rauskriegen kann, ist, ob das zu dem, was den Kunden ausmacht, passt. Also ich nenne das immer so Chiffre oder Plot. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel einen Händler, der sehr viele Franchise-Partner hat, also rechtlich unabhängige Partner, die dieses Produktportfolio des Franchise-Gebers nutzen. Das ist eine Frage, die kann man einmal stellen. Und die kann man sofort auch auf die Aspekte des jeweiligen Produktes mappen. Da sind sowas wie, kann ich was abschalten, kann ich was anschalten, muss das alles da drin sein? Und da würde man zum Beispiel sagen, dieser Accelerator, der mal von Hybris hat, der hat auf jeden Fall mal auf Franchise-Modelle gar nicht gepasst. Und deswegen würde ich sagen, ist E-Commerce langweilig? Nein, E-Commerce ist im Zentrum der Geschäftstätigkeit und deswegen muss ich auch die zentralen Fragen der Geschäftstätigkeit sofort ansprechen. Also ist das, was ihr da macht, passt das zu eurem Kerngeschäft? Und eine Sache, die ich noch wichtig finde, weil wir ja oft auch mit Insourcing zu tun haben, alles das, was der Kunde zukaufen kann, alles das, was der Kunde zukaufen kann, sollte er mindestens prüfen, ob er es zukaufen sollte. Ja? Also nur das, was im Kern meines Geschäftsmodells ist und was ich nicht zukaufen kann, das sollte ich selber machen. Es geht jetzt nicht darum, jede hergebrachte historische Zufälligkeit dann mit einem eigenen Geschäftsprozess abzuwickeln. Aber wenn mein Kerngeschäft ist, mit Franchise-Partnern umzugehen, ja, dann muss ich dafür Lösungen bauen oder bauen lassen. Ich muss es auf jeden Fall im Kern meiner Überlegung stellen. Und Kunden auf sowas aufmerksam zu machen, bezogen auf den E-Commerce, gibt ganz viele Bereiche, da könnte ich das nicht. Aber da finde ich, ist noch ein Mehrwert drin, weswegen es sinnvoll ist, sich mit einer Agentur ins Benehmen zu setzen und zu sagen, passt das oder passt das nicht? Weil wir eben im besten Fall diese Kaufprodukte auch mehrfach schon mal eingesetzt haben.
Ja, das heißt, die Lösung, die wir bieten, ist nach wie vor eben diese Beratung, diesen Begriff kann man sich drüber streiten, ist aber auch die Erfahrung und die Übersicht über das, was in der Industrie für bestimmte,
ja,
ne, du hast eben ja gesagt, Franchise ist auch einer dieser Komplexitätstreiber von vorhin. Wenn man diese richtigen Fragen zu diesen Komplexitäten stellen kann, schnell dahin kommt und mit dem Kunden schnell auf eine Ebene kommt, wo man darüber reden kann, dann kann man auch sehr, sehr einfach, ohne groß in die Details zu gehen, solche grundsätzlichen Entscheidungen zumindest bewerten. Entscheiden muss es wahrscheinlich der Kunde am Ende, aber man kann es mitbewerten und das ist, glaube ich, wichtig, anstatt zu sagen, so, wir sind nur die Umsetzer für irgendwie eine Custom-Lösung. Das ist okay, das kann man sein, aber das ist aus unserer Sicht wahrscheinlich zu
wenig. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, auch sehr schnell in Metriken zu kommen. Also zum Beispiel Code as a Crime Scene ist ja ein tolles Buch, wo man darüber redet oder wo man sich Gedanken darüber macht, was man eigentlich lernen kann, wenn man sich Software anguckt. Also zum Beispiel Software, die, weil du hast ja gesagt, wann ist sozusagen die Frage zu stellen, ob eine Software abgelöst wird oder nicht oder durch eine Eigenentwicklung zu ersetzen ist. Was funktioniert und nicht angefasst wird, aber wichtig fürs Kerngeschäft ist, don't touch it. Ne? Solche Sachen zum Beispiel. Oder wenn ich sage, ich habe eine Software und gucke mir an, wie alt die ist. Also das ist inzwischen langweilig, ja, es ist ein Asset, die Dinger altern. Software altert. Und deswegen ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine sehr alte Software irgendwann ersetzt werden muss, ist höher als eine neue Software. Das hat gar nichts damit zu tun, dass die eine besser oder schlechter ist, sondern die eine ist neuer und die andere ist älter. Und das muss man einfach auch so sehen. Und wenn ich zum Beispiel sowas rauspräpariere, wenn ich mit den Kunden über sowas rede und über Systemlandschaft rede, dann reden wir immer auch, wie wichtig ist das, wie misst man das, wie alt ist das, wie oft muss das gemacht werden und wie gut passt das zu euren Problemen. Und das kann diese Feature-Liste oder eine tolle Webseite eines Kaufprodukts nicht leisten, weil sozusagen diesen Aspekt der individuellen Situation vom Kunden gar nicht abholt. Das ist jetzt nicht so, dass da 10 Leute ein halbes Jahr dran arbeiten. Also umsatzmäßig ist das nicht so dolle, aber das hilft genau, diese Gespräche helfen genau, die Arbeitsfelder zu erkennen, an denen man Wert stiften kann.
So, das heißt, das Geschäft eines Händlers ist ein Sammelsurium aus einzelnen Puzzlestücken und das Zusammenstöpseln, also in dem Fall sind da ja die Fragen beim Zusammenstöpseln, ist ziemlich wichtig.
So würde ich das sehen.
Okay.
Gut, klingt ein bisschen, als wenn wir Hausmeister wären, aber ich glaube, ist vielleicht auch ein Teil der Arbeit. Elektronischer Hausmeister, ja, kann sie sagen.
Ja, mit Tastatur statt Schraubenschlüssel.
Ja.
okay, am Anfang hatte ich ja gesagt, ich habe noch eine Frage
an
dich, die kommt jetzt. Und zwar beschreib mir mal dann, nachdem wir jetzt uns so ein bisschen eine Vorstellung gemacht haben, beschreib mir mal, was wären aus deiner Sicht die drei wichtigsten Eigenschaften von einer modernen Agentur. Wenn du jetzt heute eine aufmachen würdest, was wären so Grundprinzipien oder Werte, die vor dem Hintergrund dieser Welt von heute wichtig sind? Müssen jetzt nicht 10 sein, mir reichen 3.
Ja, also unterstellt, dass technische Lösungen zunehmend verfügbar und gleich verteilt sind, also ubiquitär, würde ich sagen, ist es anders als früher, ist technische Exzellenz ein Hygienefaktor. Ne? Also ich würde schon sagen, dass man wissen muss, was man macht.
Ich glaube, das Zentrale ist, dass man Lust haben muss auf dieses Handelsthema. Und auch wenn Kunden das vielleicht notwendigerweise in der Welt enger Finanzen und so nicht so zwingend sehen, würde ich immer sagen, man muss Lust haben, sich mit dem Objekt der Begierde des Händlers auseinanderzusetzen, nämlich mit dem Kunden. Also ich würde immer mit Leuten arbeiten wollen und auch mit dem Kunden so diskutieren, dass ich von seinem Kunden her denke. Ich glaube, das ist das Zentrale für E-Commerce. Das ist eine ganz andere Sache, wenn du jetzt ERP-Mensch bist oder wenn du Logistiker bist oder, dann redest du nicht über die Storefront. Aber ich würde im E-Commerce genau das zum Thema machen, weil da steckt auch das Spannende und Aufgeregte und das Neue drin.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, beschließen wir die Folge mal auf dieser Note, die ist ja dann schon ganz positiv, und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann.